Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, heute Abend hier stehen zu dürfen. Und ich würde auch zum Anfang noch beten. Ihr dürft gerne auch sitzen bleiben. Ich bete noch. Ja, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass du uns hierher geführt hast. Ich danke dir dafür, dass du uns ruhig gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt vor dich kommen dürfen. Und ich bitte dich aber auch darum, dass du uns hilfst, all diese Dinge, die uns stören, von dem Alltag, all die Gedanken abzulegen und auch ganz auf dein Wort zu hören. Herr, ich bitte dich auch für mich, dass du mir die Kraft gibst, dass du mir die Vollmacht gibst. Wir sind so abhängig von dir. Und so bitte ich dich darum, dass du heute durch dein Wort sprichst und dass du uns aufzeigst, wie groß du bist, wie herrlich du bist, aber auch wie liebevoll du bist. Und ich danke dir dafür, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen. Amen. Angst. Jeder kennt dieses Gefühl Angst und jeder reagiert doch ganz unterschiedlich drauf. Die einen rennen weg, die anderen stellen sich ihr, die anderen fangen vielleicht an zu weinen, die anderen schreien vielleicht, die anderen wollen vielleicht doch auch die Flucht ergreifen. Und so ist diese Spannweite von der Angst riesig. Man kann Angst haben vor alles. Vor allem, man kann von der Spinne Angst haben, von der Maus Angst haben, man kann vor der Höhe Angst haben, vor der Dunkelheit Angst haben, man kann vor der Geschwindigkeit Angst haben, man kann vor Menschen Angst haben, man kann Todesangst haben. Und so sehen wir, diese Spannbreite ist riesig. Und Angst ist etwas Besonderes, weil wenn ein Mensch richtig Angst hat, dann schüttet er auch Adrenalin aus. Dadurch werden wir schneller, denken besser, sehen schärfer und sind auch stärker. Und so ist nicht die Frage, ob du Angst hast, weil jeder von uns kennt die Angst. Die Frage ist vielmehr oft, wie gehst du damit um? Bist du jemand, der einfach wegläuft? Bist du jemand, der sich einfach versteckt? Bist du jemand, der versucht, solche Situationen, die Angst in dir hervorrufen, zu vermeiden, indem du einfach nicht hochgehst, wo du Höhenangst hast oder nicht den Raum betrittst, wo vielleicht eine Maus drin ist? Und andere versuchen es wiederum zu überspielen. Andere versuchen irgendwie sich nicht daran zu erinnern. Morgen ist der erste Arbeitstag und man hat Angst davor. Was versucht man zu machen? Man versucht nicht daran zu denken. Und egal wie du mit der Angst umgehst, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu überdenken, immer wieder neu darüber nachdenken, okay, wie gehe ich damit um? Ist es richtig, ist es falsch? Und ich hoffe, dass du dich heute daran neu prüfst. Ich hoffe, dass du dich heute darin überdenkst und darüber nachdenkst, okay, vor was habe ich Angst und vor allem, wie gehe ich damit um? Und David hatte damals auch Angst. Jesus hatte auch Angst. Wir haben auch Angst. Somit ist es irgendwo natürlich. Und unabhängig, vor was du Angst hast, unabhängig, wie groß oder wie klein deine Angst ist, es gibt eigentlich nur eine wirkliche Lösung dazu. Und das ist, Gott zu vertrauen. Und Gefühle wie auch Gedanken, die führen uns manchmal in die Irre. Ich würde sagen, nicht manchmal, sondern eigentlich immer. Und nur Gott allein kann uns da wirklich hindurchführen. Und manchmal habe ich aber das Gefühl, dass wir auch Angst haben, Gott zu vertrauen. Manchmal haben wir auch Angst, Gott zu vertrauen, weil wir dann nicht wissen, was wird Gott jetzt machen? Wenn ich Gott wirklich ganz vertraue, wenn ich ihm wirklich alles abgebe, dann kann es aber auch sein, dass Gott mich vielleicht so führt, wie ich das nicht will. Vielleicht führt er mich dann genau diesen Weg, wovor ich Angst hatte. Und da ist die Frage, hast du vielleicht Angst, Gott zu vertrauen? Und wir wollen uns diese Frage stellen anhand von Psalm 56. Und ich muss euch enttäuschen, ich werde nur in dem Psalm 56 bleiben. Das war jetzt nicht so ganz abgesprochen, aber jetzt kann man es übrigens mit daran ändern. Und zwar bin ich nicht so gut in Themenpredigten. Deswegen dachte ich, nehme ich einfach einen Psalm aus dieser Liste und wir schauen zusammen den Psalm 56 an. Und ich werde diesen Psalm nicht chronologisch durchgehen, sondern immer wieder Verse rauspicken und mit euch diese Verse anschauen. Und ich habe diese Bibelstunde damit überschrieben mit der Frage, hast du Angst, Gott zu vertrauen? Und ich habe drei kleine Punkte dabei und die sind eigentlich sehr einfach zu merken. Und zwar zuallererst wollen wir uns die Gefühle anschauen. Dann wollen wir uns die Gedanken dazu anschauen und danach wollen wir das Wissen dazu anschauen. Also die Gefühle, die vielleicht in der Angst vorkommen, vielleicht in der Trauer vorkommen. Wir wollen danach anschauen, wie wir darüber denken. Und dann zum Schluss wollen wir darüber anschauen, was wir wissen. Und zwar nicht, was wir allgemein wissen, sondern was wir über Gott wissen. Und ja, so wollen wir mit dem ersten Punkt starten. Und der erste Punkt ist, deine Gefühle können dich täuschen. Ich hoffe, das ist nicht zu klein und ihr könnt es lesen. Falls was, dann versuche ich es immer vorzulesen. Aber deine Gefühle können dich täuschen. Und so lesen wir in dem ersten Vers vom Psalm 56, dem Vorsänger nach die Taube der fernen Terebinden von David, ein Migdam, als die Philister ihn in Gat ergriffen. Und in diesem ersten Vers, da ist eine kleine Randnotiz dabei. Und diese Randnotiz ist, dass er von den Philistern in Gat ergriffen worden ist. Und deswegen will ich eigentlich im ersten Punkt gar nicht in dem Psalm bleiben, sondern ihr dürft direkt mit mir zusammen 1. Samuel aufschlagen, 1. Samuel Kapitel 21. Und zwar ist in 1. Samuel Kapitel 21 die Situation beschrieben, ja, worin David diesen Psalm schreibt. Und deswegen will ich zuallererst mit euch versuchen, die Situation zu begreifen und danach auch vor allem zu verstehen, wie er sich gefühlt hat. Weil das wird hier deutlich beschrieben und ich will ganz kurz einfach einen Exkurs machen mit euch in 1. Samuel und euch kurz abholen. Kapitel 17, da hat David noch gegen Goliath gekämpft. Wir kennen die Geschichte und es ist noch nicht lange her. Das heißt, er kämpft mit Goliath, er siegt und er kommt an den Königshof. Dann Kapitel 18, David heiratet Michal und er wird zum Schwiegersohn vom König. Und dann aber ist Kapitel 19 gar nicht so weit weg und 19, da will schon Saul ihn das erste Mal töten. Und ab 19 beginnt David mit dieser jahrelangen Flucht vor Saul. Und warum will er ihn töten? Naja, ganz einfach, weil David gelingen hat. Saul hat Angst davor, dass David ihm irgendwann mal das Königreich wegnimmt. Und was macht er? Und er will ihn einfach umbringen. Und deswegen flieht David jahrelang vor König Saul. Und dann ist auch in Vers 19 diese Geschichte, wie Michael diesen Hausgötzen, also seine Frau, diesen Hausgötzen ins Bett legt und wie David dann flieht. Dann Kapitel 20, da trifft sich David mit Jonathan und sie versuchen einen Bund zu schließen, aber auch eine Abmachung zu machen, also eine Abmachung zu treffen und nochmal genau nachzuschauen, okay, will mich Saul wirklich töten oder nicht? Und dann kommt diese Geschichte mit dem Pfeil, wo er diesen Laufburschen schickt und so verabschieden sich David und Jonathan in Kapitel 20. Und dazu kommt noch, dass Saul jetzt Jonathan auch noch töten wollte. Nun und dann Kapitel 21, da macht sich David auf den Weg. Er flieht vor König Saul. Und es war nicht so, dass er seine Sachen groß packen konnte. Nein, er muss einfach losfliehen. Und so flieht David und kommt nach Nob zu dem Priester Ahimelech. Nun, und er kommt zu ihm und David hat nichts dabei gehabt, er hat kein Essen dabei gehabt, er hat keine Sachen dabei gehabt, er hat auch keine Waffen dabei gehabt. Und so kommt er zu ihm und er bittet ihn darum, dass er ihm hilft. Er bittet ihn darum, dass er ihm Brot gibt. Und dann gibt er ihm die Schaubrote, er gibt ihm auch das Schwert von Goliath. Und so geht die Flucht von David weiter. Und jetzt im Vers 11, Kapitel 21, Vers 11. Und David machte sich auf, also von Nob, und floh an diesem Tag vor Saul. Und er kam zu Achis, dem König von Gat. Und genau hier schreibt David diesen Psalm 56. Und er schreibt ihn, nicht weil es ihm in Gat so gut geht, nein, sondern vielmehr, er kommt nach Gat und er wird nicht mit offenen Händen begrüßt, so, oh David, wir haben schon lange auf dich gewartet. Nein, was passiert in Gat? In Gat, das sind die Philister. Und was machen die Philister? Nun, sie wollen ihn auch umbringen. Warum? Nun, David hat Goliath umgebracht, noch nicht so lange her, könnte maximal ein paar Jahre her sein, aber David bringt ständig Philister um. Und sie kennen auch dieses Lied, Saul hat 1.000 umgebracht, aber David 10.000. Und so sind es keine Freunde von David. Und so kommt David zwar nach Gat, aber eigentlich trifft ihn in Gat genau das Gleiche. Und zwar wollen sie ihn dort auch umbringen. Nun, und David ist eigentlich schon sehr kreativ. Was macht er? Er versucht, sich wahnsinnig zu stellen. Aber er hat auch Angst. Und das lesen wir in Vers 13. Und David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achis, dem König von Gat. Und hier kommen wir schon zu diesem Punkt. David hatte wirklich Angst. Es war nicht irgendeine Angst, die so ja, gespielt war. Es hat sich nicht ausgedacht. Nein, er hatte wirklich Angst und auch zu Recht Angst. Er hatte Todesangst. Ich meine, egal wo er hingeht, ob er jetzt nach Israel geht, da will ihn Saul umbringen. Ob er jetzt bei den Philistern bleibt, da wollen sie ihn auch umbringen. Und so hat er einfach Angst. Und diese Todesangst trieb David dazu, sich zu verstellen und sich vor dem König wahnsinnig zu stellen. Und es gelingt auch. Aber in dieser Situation schreibt er auch diesen Psalm. Und so will ich auch diesen ersten Punkt machen und sagen, es tut mir leid, ich hatte eigentlich auch die Stellen hier aufgeschrieben, aber das hatte ich vergessen. Und diesen Punkt, den ich machen will, ist, jeder von uns kennt dieses Gefühl und es ist auch in erster Linie keine Sünde, Angst zu haben. Angst zu haben gehört genauso zu den Menschen wie all das andere. Am Anfang ist es eben ein Gefühl. Wenn wir jemanden nahestehen und verlieren, sind wir traurig. Und das ist richtig. Wenn sich niemand um uns kümmert, dann sind wir einsam. Und das ist okay. Genauso, wenn wir verletzt oder ignoriert werden, dann es ist nicht falsch, traurig darüber zu sein. Es ist auch nicht falsch, wenn jemand heiratet, sich zu freuen. Es ist nicht falsch, wenn jemand ein Kind bekommt, sich mitzufreuen. Nein, es ist völlig normal. Es ist eine Emotion. Es ist ein Teil von dem Menschen. Und deswegen wäre es vielmehr dumm, uns versuchen zu verstellen, zu sagen, nein, ich bin nicht traurig oder nein, ich habe keine Angst oder nein, ich freue mich nicht. Und vor allem, wenn wir versuchen, diese Gefühle vor Gott zu verstellen, dann ist es vielmehr ein Zeichen dafür, dass wir ihm nicht wirklich ganz vertrauen. Aber, und das ist wichtig, wir dürfen solche Gefühle nicht zulassen, dass sie das Steuer übernehmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Gefühle das Steuer von unserem Leben übernehmen, weil dann wird es zur Sünde. Denn wenn wir von dieser Trauer gepackt sind, wenn die Trauer uns bestimmt, dann enden wir oft in Selbstmitleid. Vielleicht in Verbitterung oder in Frust. Und wenn wir von der Einsamkeit geführt sind, dann beginnen wir vielleicht auch Menschen abzulehnen. Wenn wir von der Angst geleitet sind, dann ist es eine Abwärtsspirale, die immer tiefer geht. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Und zwar, deine Gedanken können dich täuschen. Weil wenn man Angst hat, wenn man dieses Gefühl von Angst spürt, wenn man ein Gefühl hat von Trauer, dann ist es nicht so, dass man einfach nur diese Trauer hat oder diese Angst hat. Nein, mit diesem Gefühl kommen auch die Gedanken. Es ist nicht einfach nur, dass ich sage, ich bin jetzt traurig und einen leeren Kopf habe. Nein, mein Kopf ist gefüllt mit ganz vielen Gedanken, die eben von dieser Trauer entspringen. Und jetzt können wir zurück zu dem Psalm gehen und wir können mal die Verse 2 und 3 lesen. Psalm 56, Verse 2 und 3. Sei mir gnädig, o Gott, denn es schnaubt nach mir der Mensch. Er bedrückt mich, indem er mich den ganzen Tag bekämpft. Meine Feinde schnauben den ganzen Tag, denn viele bekämpfen mich in Hochmut. Nun, und David schreibt hier auf das, was er fühlt und was er denkt. Und was denkt er eben? Er denkt eben, dass es den ganzen Tag ist. Er denkt eben, dass er den ganzen Tag von diesen Menschen verfolgt wird, den ganzen Tag von ihnen bekämpft wird. Und damit hat er auch irgendwo recht. Ich meine, wo soll er hingehen? Er kann sich jetzt nicht irgendwo ausruhen, er kann sich nicht irgendwo hinlegen und sagen, okay, das ist jetzt ein Stück Land, wo mich jetzt jeder in Ruhe lässt. Nein, ob er bei den Philistern ist, ob er in Israel ist, überall wird er gesucht und wird auch versucht umzubringen. Und er hat somit keine Verschnaufspause. Und was schreibt er auf? Den ganzen Tag. Den ganzen Tag werde ich gejagt, den ganzen Tag werde ich bedrängt. Den ganzen Tag. Wenn wir Angst haben, zum Beispiel unsere Kinder, dann ist es auch nicht so, dass wir kurz Angst haben. Nein, dann ist es auch eigentlich den ganzen Tag. Wir denken den ganzen Tag darüber nach, was wird mit ihm passieren. Wenn er jetzt Bus fährt zum Beispiel, kommt er gut zur Schule an? Oder wenn er sich nie benimmt und nie die Hausaufgaben macht? Wenn er vielleicht keine Freunde hat? Wenn er vielleicht ständig krank ist, machen wir uns viele Sorgen und Probleme und so weiter und so fort. Und dieser Punkt ist, uns verfolgen diese Gedanken den ganzen Tag. Aber das gilt auch genauso für die Sorgen unseres Lebens. Wenn du vielleicht dein Konto anschaust und denkst, mein Konto ist so leer und der Monat ist noch so lang, dann denken wir nicht nur kurz darüber nach, nein, man denkt die ganze Zeit darüber nach, okay, wo kann ich vielleicht hier noch Geld verdienen, wo kann ich hier noch sparen, wie komme ich jetzt über diesen Monat drüber? Und so denken wir Tag ein, Tag aus, abends und morgens, mittags und abends, ständig darüber nach. Oder wenn du vielleicht traurig bist, dann deckt diese Trauer sich wie eine schwere Decke über dein Leben und du bist die ganze Zeit traurig. Du bist den ganzen Tag traurig. Und das Einzige, wofür wir in solchen Momenten beten können, ist, dass Gott uns die Trauer nimmt. Aber auch mit Einsamkeit. Wenn du einsam bist, dann ist es vielleicht noch schlimmer, weil du viel Zeit hast, wo du alleine bist und wo du viel nachdenken kannst und wo diese Gedanken dich ständig begleiten und dein Kopf ständig voll ist von diesen Gedanken. Und so ist es genauso wie bei David den ganzen Tag. Wir können davon nicht abschalten. Aber wir lesen weiter in Vers 6 und 7. Meine Worte verdrehen sie den ganzen Tag, all ihre Gedanken sind gegen mich zum Bösen. Sie rotten sich zusammen, verstecken sich, sie beobachten meine Verse, weil sie meiner Seele auflauen. Plötzlich ist die ganze Welt gegen dich. Kennt ihr das? Man wurde verletzt oder plötzlich, wenn man verletzt worden ist, nimmt man alles irgendwie persönlich. Egal, ob es ein komischer Blick war, vielleicht irgendein anderer Kommentar und auf einmal fühlt es sich so an, als ob die ganze Welt gegen einen ist. Es fühlt sich so an und man denkt darüber nach und meint, niemand mehr ist für mich. Egal, was die anderen Leute machen, ob sie mich vielleicht auch gut behandeln, trotzdem fühlt es sich so an und wir denken darüber nach, dass es doch gegen mich ist. Und am liebsten würden wir einfach zu Hause bleiben und niemanden mehr sehen. Und du denkst, egal was ich mache, irgendwie wird alles gegen mich verwendet. Und ich will diesen Text nicht deuten, ob es jetzt wirklich so war oder nicht. Wir wissen nicht, ob es so war bei David. Aber was wir wissen ist, dass er das hier aufschreibt. Wir wissen nicht, ob es eine Empfindung war, ob es Gedanken waren, ob es Wirklichkeit war. Aber was wir wissen ist, dass er das so aufschreibt. Und vor allem, was viel wichtiger ist, wenn diese Gedanken kommen, dann münden diese Gedanken doch eigentlich in dieser einen Frage, und das ist, wenn alle gegen mich sind, wenn wirklich alle gegen mich sind, wenn alle Menschen gegen mich etwas haben würden, dann müssen wir uns die Frage stellen, was kann uns denn dieser Mensch tun? Oder was sollten mir diese Menschen tun? Und diese Frage stellt auch David in Vers 12. Er stellt diese Frage in Vers 12, indem er sagt, was sollte der Mensch mir tun? Also er nimmt diesen Gedanken und versucht ihn bis ans Äußerste zu Ende zu denken und fragt sich, was kann der Mensch mir hier tun? Und David stellt diese Frage rhetorisch. Er stellt sie rhetorisch und sagt, nichts, was Gott nicht verhindern kann. Aber vielmehr, wenn wir darüber nachdenken, was kann uns der Mensch tun, dann müssen wir ehrlich sagen, der Mensch kann uns vieles tun. Der Mensch kann uns viel Leid hinzufügen. Wir haben auch viel Angst vor dem Menschen und das auch zu Recht. Der Mensch kann unsere Arbeitsstelle kündigen. Der Mensch kann uns Rechnungen schicken, die wir nicht zahlen können. Der Mensch kann unsere Kinder in der Schule schlagen und beleidigen. Der Mensch kann uns durch Prüfungen durchfliegen lassen. Der Mensch kann uns den Alltag schwer machen, indem er uns ignoriert. Der Mensch kann uns verletzen mit Worten und Taten. Der Mensch kann unseren Ruf kaputt machen. Der Mensch kann uns auslachen. Der Mensch kann uns bestehlen. Der Mensch kann uns ausschließen. Der Mensch kann uns in einer Beziehung das schlimmste Leid hinzufügen. Der Mensch kann uns misshandeln, der Mensch kann uns belügen und der Mensch kann uns sogar töten. Und das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Menschlich gesehen sind das alles Möglichkeiten, die eintreffen können. Es ist real. Aber jetzt die Frage, sogar wenn er uns töten kann, sogar wenn dieser Mensch so viele Dinge mit uns machen kann, kann uns das wegnehmen, was uns Gott gegeben hat? Ich meine, es ist völlig normal, dass wir darüber nachdenken. Und so habe ich auch diesen Punkt hier mit diesen Gedanken genommen, dass wir sagen, es ist okay, darüber nachzudenken. Es ist okay, wenn diese Gedanken kommen, weil dagegen können wir auch nichts tun, weil sie kommen genauso mit den Gefühlen. Und wenn wir enttäuscht sind, wenn wir verletzt sind, wenn wir traurig sind, wenn wir Angst haben, dann werden wir diese Gedanken irgendwo denken. Und dann sind diese Sorgen irgendwo auch berechtigt. Und gleichzeitig dürfen aber auch diese Gedanken, dürfen auch diese Sorgen, dürfen auch diese Ängste nicht unsere Steuer von unserem Leben übernehmen. Und Luther hat es einmal sehr gut verdeutlicht. Und zwar, wenn Störche über unser Dach fliegen, können wir nicht verhindern. Wir können sie nicht verscheuchen. Aber was wir verhindern können, ist, dass dieser Storch ein Nest auf unserem Dach baut. Und genauso ist es mit diesen Gedanken. Wir können diese Gedanken nicht verhindern. Wir können sie nicht irgendwie versuchen zu verscheuchen. Nein, diese Gedanken werden kommen. Und diese Gedanken, haben wir auch gesehen, sind ja irgendwo menschlich auch berechtigt, weil der Mensch uns vieles tun kann, weil uns vieles passieren kann und es auch manchmal wir zu Recht Angst haben. Aber gleichzeitig dürfen wir diese Gedanken nicht festsitzen lassen. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht diesen Gedanken hingeben und diese Gedanken zu Ende denken. Weil wenn wir anfangen, diese Gedanken zu Ende zu denken, wenn wir anfangen, diese Gedanken so lange zu tragen, dann wird daraus Sünde entstehen. Dann werden wir wirklich so eine tiefe Angst haben und werden wir eben Gott nicht vertrauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch zu diesem dritten Punkt kommen, und das ist, deinen Gott zu kennen, und Gott wird dich auch nie enttäuschen. Denn die Gefühle, ja, sie werden uns in die Irre führen. Die Gedanken, ja, sie werden uns auch manchmal auch sogar verrückt machen. Aber Gott wird uns nie enttäuschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott kennen. Und es ist wichtig, dass wir nicht Gott mit unserem Halbwissen kennen, sondern dass wir ihn wirklich kennen. Dass wir nicht irgendwelche Informationen in unserem Kopf haben und ah, das könnte so sein, nein, sondern dass wir wirklich wissen, was in dieser Bibel drinsteht, was in dieser Bibel über unseren Gott drinsteht, und deswegen auch dieses Wort lesen und darüber nachdenken. Weil das ist so, so wichtig. Denn bei dem ersten Punkt war ich auch nicht ganz so gründlich, wo ich in 1. Samuel noch gewesen bin. Denn ich habe ja euch erzählt, dass David geflüchtet ist. David hat ja diese Schwerter und die Brote mitgenommen. Er hatte Angst gehabt. Aber eine Sache habe ich gar nicht erwähnt. Und das ist, dass David bei diesem Ganzen gesündigt hat. Denn David hat in 1. Samuel 21, Vers 3, hier, David hat in 1. Samuel 21, Vers 3 zu Abimelech Folgendes gesagt: Der König hat mir eine Sache geboten, und er sprach zu mir: Niemand soll irgendwie von der Sache wissen, in der ich dich sende und die ich dir geboten habe. Und die Knaben habe ich an den Ort beschieden. Also David kommt zu diesem Ahimelech, zu dem Priester, und belügt ihn eigentlich an. Nun, und dann geht es ja weiter, und Saul bekommt davon mit und kommt zu diesem Priester, und was passiert? Und dieser Priester mit seiner ganzen Familie und der ganzen Stadt wird umgebracht. Also es heißt, David hat gesündigt auf dieser Flucht. Er hat den Priester angelogen und ist weitergezogen. Und aufgrund von dieser Sünde ist diese ganze Stadt gestorben. Diese ganze Stadt umgebracht worden. Und ein Einziger hat überlebt und kommt zu David, und zwar der Sohn Abjatar, in 1. Samuel 22, Vers 22, und spricht zu ihm: Ich wusste an jenem Tag, kommt zu ihm und erzählt ihm, dass alles, also dass die ganze Familie umgebracht worden ist. Und dann antwortet David zu diesem Abjatar: Ich wusste an jenem Tag, weil Doeg, der Edomiter, dort war, dass er es Saul sicher berichten würde. Ich bin schuldig an allen Seelen des Hauses deines Vaters. Nun, und diesen Punkt habe ich in dem ersten Punkt gar nicht erwähnt. Und zwar, David hat gesündigt auf dieser Flucht. Und aufgrund von seiner Sünde müssen andere Menschen sterben. Und er sagt es sich hier auch, dass er schuldig ist. Nun, aber trotzdem schreibt David diesen Psalm. Und warum sage ich das mit dieser Sünde? Weil ich manchmal das Gefühl habe, wir wollen nicht zu Gott kommen, wir können ihm nicht vertrauen, weil wir uns denken, ich habe doch gesündigt. Weil wir uns vielleicht denken, ich habe diese und diese Entscheidung falsch getroffen. Weil wir uns vielleicht Vorwürfe machen. Hätte ich doch dieses oder jenes gemacht. Hätte ich das vielleicht so gemacht, dann wäre es so nicht passiert. Und deswegen will ich euch auch dieses mitgeben und sagen, wir müssen unsere Bibel kennen. Auch David hat gesündigt und er hat schwer gesündigt. Er hat gesündigt, also hat gelogen und dadurch sind viele gestorben. Und trotzdem kommt er zu Gott und trotzdem vertraut er Gott. Trotzdem schreibt er diesen Psalm und kommt zu ihm und vertraut ihm alles an. Will ich diese Sünde irgendwie gutreden? Nein, in keinster Weise. Will ich deine falsche Entscheidung vielleicht gutreden? Nein, in keinster Weise. Wenn du mit Geld schlecht umgegangen bist und am Ende vom Monat kein Geld mehr da ist, dann war das irgendwie falsch. Will ich es gutreden? Nein. Wenn du mit deiner Zeit falsch umgehst und du vielleicht deswegen keine Bibel liest und deswegen deinen Alltag nicht schaffst, will ich es gutreden? Nein. Wenn du vielleicht in deinem Umfeld mit den Menschen falsch umgegangen bist in der Gemeinde und du deswegen einsam bist, will ich das gutreden? Nein, will ich auch nicht. Und all diese Dinge sind Sünde, ja. Aber gleichzeitig dürfen wir uns nicht von diesem Gefühl oder von diesen Gedanken täuschen lassen und sagen, okay, jetzt habe ich gesündigt, jetzt kann ich nicht zu Gott kommen, jetzt kann ich ihm nicht vertrauen. Nein, auch in dieser Situation dürfen wir Gott vertrauen. Auch in dieser Situation dürfen wir zu Gott kommen und ihm alles vor die Füße legen. Wirst du die Konsequenzen vielleicht spüren? Ja, mit Sicherheit. Bei David ist auch die ganze Priesterfamilie tot gewesen. Da ist niemand mehr von dem Toten auferstanden. Deine Zeit wirst du nicht mehr bekommen. Dein Geld wahrscheinlich auch nicht. Deine Entscheidung wirst du auch nicht mehr rückgängig machen können. Aber Gott gibt uns trotzdem Gnade. Und somit dürfen wir Gott vertrauen. David hat auch Gott vertraut. Warum? Weil er Gott kannte. Und er vertraute Gott, obwohl er gesündigt hat. Und warum fällt es uns so schwer? Weil ich glaube, dass unsere Gefühle uns in diesem Punkt anlügen. Weil ich glaube, dass unsere Gedanken uns in die Irre führen und sagen, oh, wer bist du? Du bist so schlecht. Du kannst nicht zu Gott kommen. Du darfst ihm nicht vertrauen. Nein, wir dürfen Gott vertrauen. Natürlich dürfen wir Gott vertrauen, weil wir haben es uns noch nie verdient, ihm vertrauen zu können. Wir haben es uns noch nie verdient, sondern Christus hat für uns bezahlt und deswegen dürfen wir zu ihm kommen. Und deswegen, weil er unser Vater ist, dürfen wir ihm vertrauen. Und auch wenn du gesündigt hast, auch wenn du vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hast, so dürfen wir Gott trotz dessen in die Situation vertrauen und dürfen auch darauf vertrauen, dass er es zum Besten führen wird. Die Konsequenz wird vielleicht bleiben, ja, mag sein. Aber trotzdem wird Gott auch diese falschen Dinge, auch deine Sünde gebrauchen, um es zum Besten zu führen. Aber nicht nur, dass wir Gott vertrauen können trotz unserer Sünde, sondern wir dürfen auch Gott vertrauen und müssen auch immer wieder zu ihm kommen. Und diese Sache ist auch nichts Neues für euch. Aber trotzdem müssen wir immer wieder daran erinnert werden, dass wir immer wieder zu Gott kommen müssen. Es fängt eigentlich schon ja, in der ersten Klasse an. Irgendwie in der ersten Klasse haben wir das gleiche Problem wie heutzutage. Und zwar, wir vergessen viel zu oft die Dinge und geben viel zu schnell auf. In der ersten Klasse hat bestimmt jeder von euch schon mal seine Hausaufgaben vergessen. In der ersten Klasse, wahrscheinlich schon in der ersten Woche, hatten auch die meisten von euch keine Lust mehr auf Schule. War bei mir wahrscheinlich genauso und da geben wir auch schnell eigentlich auf. Nun, und dieses Problem ist immer noch da. Dieses Problem, dass wir Dinge vergessen, dass wir aufgeben, ist immer noch da. Wir sind nur etwas größer geworden und die Probleme sind ein bisschen anders geworden, aber im Kern ist es immer noch das Gleiche. Und David hatte auch das gleiche Problem. Er hatte auch dieses Problem, dass er zu Gott kommt und wieder Dinge vergisst und wieder zu Gott kommen muss. Und so, wenn wir diesen Psalm anschauen, dann fällt uns auf, dass er in Vers 5 schreibt, in Gott werde ich rühmen, sein Wort. Auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was sollte das Fleisch mir tun? Also es sieht so einen Lichtblick und wir denken, ja, David hat es verstanden. Und was kommt denn in Vers 6? Meine Worte verdrehen sie den ganzen Tag. Es ist so, als ob Vers 6 wieder so ein sein Rückfall ist. Und dann aber in Vers 11 und 12 kommt wieder, in Gott werde ich rühmen das Wort, in dem Herrn werde ich rühmen das Wort, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten, was sollte der Mensch mir tun? Und so sehen wir, dieser Psalm ist so aufgebaut, wie es oft in unserer Realität ist. Uns geht es schlecht, ja, und vielleicht sind viele schwere Dinge da, wo es uns schwerfällt, Gott zu vertrauen. Und dann kommen wir zu Gott, beten zu Gott und das Gebet danach fühlt sich genauso an wie davor. Also es hat sich einfach nichts gemacht. Wir sind zu Gott gekommen, haben zu ihm gebetet und es fühlt sich immer noch gleich an. Es hat sich nichts verändert, gar nichts. Und was macht David dann? Er kommt erneut zu Gott und erneut zu Gott und erneut zu Gott. Hier in diesem Psalm ist es zweimal, ja, aber ich denke, in der Realität ist es viel öfters. Und deswegen will ich euch daran erinnern, immer wieder zu Gott zu kommen. Immer wieder zu ihm zu kommen, genauso wie Jakob. Als Jakob gegen Gott gekämpft hat, was hat er zum Schluss gemacht? Er hat sich an Gott geklammert und zwar so lange, bis Gott ihn gesegnet hat. Und genau das Gleiche sollen auch wir tun. Auch wir sollen uns so lange an Gott klammern, bis er uns segnet, bis er unser Gebet erhört. Und das ist auch ja, das, was ich euch mitgeben will, dass wir immer wieder neu zu Gott kommen, immer wieder neu ihm vertrauen und immer wieder neu zu ihm beten. Und zwar so lange beten, bis er unser Gebet erhört. Und was meine ich damit? Nicht, dass er vielleicht die Krankheit heilt. Nein, nicht vielleicht, dass er uns vor dem Tod bewahrt. Nein, nicht, dass er unsere Probleme alle löst. Nein, sondern so lange zu ihm kommen, bis er unserem Herzen Ruhe gibt, bis er uns ruhig macht vor ihm, bis wir ihm vertrauen. Und wisst ihr warum? Na, weil er es in seinem Wort verheißen hat. Er hat doch in seinem Wort verheißen, dass er uns Ruhe gibt, dass er uns Frieden gibt, dass er uns von dieser Angst befreit. Und deswegen können wir so lange zu ihm beten und uns sicher sein, er wird dieses Gebet erhören. Und dazu habe ich auch eine Stelle mitgebracht, Johannes 16, Vers 33b. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und deswegen, weil Christus die Welt überwunden hat, dürfen wir so lange zu ihm kommen, so lange zu ihm beten, bis wir diese Ruhe haben, bis wir diese Freude haben, bis wir ihm vertrauen können. Und manchmal dauert es lange. Manchmal ist es wie bei David, vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, vielleicht eine Woche, vielleicht Monat, vielleicht aber auch Jahre. Aber eines können wir uns sicher sein, Gott wird dieses Gebet erhören. Er wird vielleicht nicht die Situation ändern, das weiß ich nicht, was er da tun wird, aber er wird dieses Gebet erhören und wird uns Vertrauen schenken. Aber wir vertrauen Gott auch als Person. Und was meine ich damit? Ihr kennt es wahrscheinlich, dass es verschiedene Dinge gibt im Alltag, die eine Marke drauf haben. Viele von euch haben wahrscheinlich auch ein Apple-Produkt, wo dann ein abgebissener Apfel drauf ist. Und so sehen wir diese Marke und verbinden etwas damit. Und wir verbinden damit, dass dieses Produkt wahrscheinlich viel ja, Qualität mit sich bringt. Die meisten verbinden auch damit, dass es sehr teuer ist, aber verbinden auch damit, dass es sehr zuverlässig ist. Genauso auch zum Beispiel die Marke Porsche. Die Porsche, wenn wir einen Porsche sehen, würden wir sagen, okay, ein Porsche ist wahrscheinlich besser als die meisten Autos, wie ein Dacia oder ein Renault oder so. Und so ist es sozusagen eine Marke, die wir damit verbinden. Und warum ist es so? Wir verbinden es, weil wir schon viele Erfahrungen damit gemacht haben. Vielleicht nicht mit einem Porsche, aber vielleicht mit solchen Apple-Geräten, dass wir gesagt haben, okay, wir haben uns Handys gekauft, wir haben uns Laptops gekauft und die haben lange und gut funktioniert. Und wahrscheinlich werden dann die neuen Produkte genauso gut funktionieren. Und genauso ist es auch beim Porsche. Man hat schon vieles gehört und gesagt, okay, dieses Auto wurde schon so lange entwickelt und es wurde schon so viel Gutes darüber gesagt. Nun, wenn ihr jetzt ein neues Produkt seht, wo ihr nur dieses Emblem drauf seht, wo ihr nur diesen Apfel drauf seht oder wo ihr nur diesen Schriftzug Porsche drauf seht, aber dieses Produkt davon noch nie gesehen habt, dann werdet ihr trotzdem irgendwo ein gewisses Grundvertrauen mit euch bringen. Werdet ihr denken, okay, ich kenne es zwar nicht, aber da ist dieses Logo drauf, da ist dieses kleine Emblem drauf und wahrscheinlich wird es schon richtig gut sein. Wahrscheinlich wird es eine richtig gute Qualität sein und ja, wird schon passen. Und das meine ich damit, wenn wir, wenn ich hier schreibe, wir vertrauen Gott als Person. Weil in jeder Situation von unserem Leben, in jedem Leid, in jedem Problem, in jeder Herausforderung, da gibt es so ein ganz kleines Emblem. Und auf diesem Emblem steht drauf, dass es von Gott kommt. Dass diese Situation von Gott kommt. Und manchmal scheint es nicht so, dass es eine gute Situation ist. Manchmal scheint es nicht so, dass es eine Situation ist, die wir gerne annehmen. Nein, absolut nicht. Aber eines dürfen wir wissen, wenn alles von Gott kommt und wir Gott doch kennen, dann können wir ihm doch vertrauen, oder? Genauso wie bei diesen Produkten. In der Vergangenheit haben wir viele Produkte gesehen, die gut sind von diesen Marken. Also werden wahrscheinlich die neuen Produkte auch gut sein. Und wenn wir doch all diese Dinge gesehen haben, die Gott in unserem Leben gemacht hat und sie gut waren, wie er uns Gnade geschenkt hat, wie er uns geführt hat, warum sollen wir dann nicht auch in diesen neuen Situationen vertrauen, in denen wir vielleicht nicht wissen, wie es weitergeht? Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir sagen, wir müssen Gott als Person vertrauen. Nicht, dass wir sagen, okay, nur die guten Dinge kommen von Gott und die schlechten Dinge nicht. Nein, sondern wir vertrauen Gott, weil er Gott ist. Und weil er Gott ist, der alles macht, der alles führt und der alles in der Hand hält. Und wenn wir diesen Punkt begriffen haben, dann müssen wir uns nur eine Sache machen. Und das ist uns neu in Erinnerung rufen, wer Gott ist. Uns neu bewusst machen, wie groß Gott ist. Und das ist so spannend. David schreibt es hier auch in diesem Psalm. Er schreibt hier so ein... Ja, solche besonderen Dinge. Und zwar, wenn wir in Vers 9 lesen, dann schreibt er hier, mein Umherirren zählst du. Lege in deinen Schlauch meine Tränen. Sind sie nicht in deinem Buch? Das schreibt hier David über Gott. Und was meint er damit? Er schreibt es hier in sehr poetischer Sprache, aber er meint hier nichts anderes, wie Gott ist allwissend. Gott hat jedes Atom geschaffen, Gott hat jedes Atom gezählt. Er weiß genau, wie es funktioniert, wie es zusammengesetzt ist, wie lange es noch bestehen wird, wann es kaputt gehen wird, das weiß er. Und wisst ihr, was er auch noch weiß? Er weiß jede Minute von dir, die du nicht geschlafen hast, weil du vielleicht eine Sorge hattest. Er weiß jede einzelne Träne, er hat sie abgewogen, feinsäuberlich aufgeschrieben und in sein Buch hineingelegt. Jede Träne, die du vergossen hast, die du in Situationen hattest, die schmerzvoll waren, das weiß er. Er weiß auch jeden Gedanken, den du kennst. Er weiß auch jede Situation, in der du bist. Er weiß dein Herz und er weiß, womit du zu kämpfen hast. Gott weiß alles. Aber er schreibt hier auch in Vers 10 weiter, dann werden meine Feinde umkehren an dem Tag, da ich rufe, dies weiß ich, dass Gott für mich ist. Und was sagt hier David? Er sagt nichts anderes, dass Gott allmächtig ist. Weil warum sollten sich die Feinde für einen Gott fürchten, der nicht allmächtig ist? Und er weiß, okay, wenn Gott für mich ist, dann ist niemand mehr gegen mich. Und das ist auch so ein großer Trost. Gott ist nicht nur allwissend, nein, er ist auch allmächtig. Er ist allmächtig, indem er alles machen kann, was er will. Und dieser allmächtige Gott, der ein König ist, der ein Herrscher ist, der diese Welt geschaffen hat, dieser allmächtige Gott, er neigt sein mächtiges Ohr zu uns, um unsere Gebete zu hören. Dieser mächtige Gott, er hält uns mit seiner Hand, die durchbohrt ist, und diese liebevolle Hand, die hält uns fest. Die hält uns fest und lässt uns auch nicht los. Und unsere Gefühle, sie werden uns immer wieder anlügen. Unsere Gedanken werden uns immer wieder in die Irre führen. Immer wieder, immer wieder. Aber diese Dinge, die wir über Gott wissen, das sind diese Dinge, die uns durchtragen werden. Das sind diese Dinge, die uns auf dem Weg weiterführen werden. Und somit will ich euch das mitgeben, diese kurze Kette, was fühle ich, was denke ich, aber vor allem auch, was weiß ich über Gott. Weiß ich über Gott, dass er allwissend ist? Weiß ich über Gott, dass er allmächtig ist? Aber weiß ich auch über Gott, dass er gnädig ist? Dass er gnädig ist mit uns und dass er uns gut führen wird? Und wenn ich das weiß, dann dürfen wir und werden wir auch jeden Gedanken, der uns in die Irre führt, jedes Gefühl, das uns vielleicht belügen will, damit kaputt machen können. Dann werden wir diese Festungen von den Gedanken damit zerstören können. Und somit ist es vielmehr eine Entscheidung, die bei dir liegt. Eine Entscheidung, vertraue ich Gott oder vertraue ich Gott nicht. Und diese Entscheidung bedeutet auch manchmal, gegen seine Gefühle und gegen seine Gedanken sich zu entscheiden. Aber diese Entscheidung bedeutet, sich nie, nie gegen das Wissen zu entscheiden. Dieses Wissen, das wir über Gott haben. Und somit will ich auch diese Frage vom Anfang nochmal neu wiederholen. Hast du Angst, Gott zu vertrauen? Oder kennst du deinen Gott und weißt, dass du ihm vertrauen kannst? Amen. Ich würde gern zum Abschluss noch beten und dann singen wir noch ein Lied. Ihr dürft gerne dazu aufstehen und zum Lied auch stehen bleiben. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein großer Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns durch und durch kennt. Und so kommen wir zu dir und wir kommen zu dir als schwache Menschen, als Menschen, die oft von ihren Gefühlen geleitet sind, als Menschen, die oft von ihren Gedanken in die Irre geführt sind. Aber wir kommen zu dir, weil wir wissen, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du ein treuer Gott bist, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder neu vergeben wird, immer wieder neu zuhören wird, immer wieder neu führen wird. Und so bitte ich dich darum, dass du es tief in unsere Herzen hineinschreibst, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Egal, welche Situation kommt, egal, wie schlimm sie auch aussehen mag, bitte erinnere uns daran, wer du bist. Erinnere uns daran, was du für uns gemacht hast und erinnere uns daran, dass du einst wiederkommst und uns abholst. Und so danke ich dir dafür. Danke ich dir dafür, dass wir mit David zusammen ausrufen dürfen, ja, wenn du für uns bist, wer ist dann gegen uns? Und so loben und preisen wir dich, auch manchmal im tiefsten Leid, dass du ein Gott bist, der uns gut führen wird und ein Gott bist, der uns nie enttäuschen wird. Amen.